Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Ja, moin, lieber Marvin. Herzlich willkommen zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich tierisch, dass du hier bist heute, obwohl wir uns noch gar nicht persönlich kennengelernt haben, was wir aber nächste Woche nachholen werden. Finde ich schon, dass wir einen tollen Austausch hatten, weil du eben auch so leidenschaftlich um das Thema Vertrieb bist. Denn du bist im Sales Planning bei Coroplast und machst auch Strategy da. Aber was ich auch noch ganz cool finde, also das ist natürlich auch schon mal cool, aber auch ganz cool finde, dass du tatsächlich studiert hast in dem Bereich, Bereich Sales Management in der Ruhr-Uni Bochum, sogar ein Masterstudiengang existiert. Und das wusste ich bis vor kurzem noch gar nicht. Und dank Tim und Jan, die netterweise den Sales-Podcast Sales Excellence machen, bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und an dieser Stelle darf ich auch nochmal Ulf erwähnen von Convidera, der nämlich mich, ganz verwirrend alles, mir sozusagen den Link zu eurer Sales-Podcast-Version oder Episode gezeigt hat, mich auf euch aufmerksam gemacht hat. Und ich finde es ganz großartig, weil dadurch haben wir ganz viele neue Kontakte und neue Bekanntschaften gewonnen. Und das finde ich einfach immer so bereichernd. Und Netzwerken ist ja auch deins, aber so viele Informationen schon zu Anfang. Herzlich willkommen, lieber Marvin.
Ja, hallo Claudia, vielen lieben Dank für die Einladung.
Aber ich finde es auch mal schön für die Zuhörer und Zuschauer zu hören, wie dann der Kontakt hergestellt wurde oder beziehungsweise wie er zustande kam, weil ich finde gerade auch im Bereich Vertrieb ist das Netzwerken ja einfach so wichtig und das ist wieder so ein Wunder oder wir sind ein so wunderschönes Beispiel dafür, wie sehr es dann auch ganz gut funktioniert, wenn man so der Nase nachgeht und auch der Intuition folgt.
Ja, das Thema Social Selling vor allem steht da ganz oben und nicht nur das Thema Social Selling führt dann dazu, dass man zwangsläufig auch bei LinkedIn unterwegs ist und ja, ich merke, dass es beruflich sehr, sehr viel bringt, sich immer gut zu vernetzen und auch um den eigenen Horizont zu erweitern und insofern, ja.
Genau, ich sehe es auch immer als Learning und Weiterentwicklung, weil du ja einfach unwahrscheinlich bereichert bist von den Dingen, wenn man Lust hat zuzuhören und wenn man neugierig ist und sich interessiert, entstehen da unwahrscheinlich viele neue Horizons. Ja, sehr cool. Ich würde auch gleich einjumpen in die, ich sage jetzt mal, in diese Ursprungsphase, wo du tatsächlich in dem Sales Management-Bereich auch eine Doktorarbeit gemacht hast, geschrieben hast. Die ich super spannend finde, weil genau darum geht's, nämlich um Solution Selling, und hast da ganz interessante Recherche und natürlich auch Ergebnisse für dich erzielt und auch letztendlich nicht nur für dich, sondern im Grunde für Vertrieb insgesamt. Und dadurch, dass ich sie auch so besonders finde, weil durch euch und schrägstrich dich bin ich im Grunde auch auf diesen Sales Management Studiengang gestoßen, der, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ja auch tatsächlich einmalig ist in Deutschland, ne? Oder ist sogar vielleicht sogar noch weiter einmalig. Erzähl doch vielleicht ein bisschen zur Uni, schrägstrich zum Studiengang und natürlich über deine ganz spannenden Ergebnisse. Das würde mich sehr freuen und bestimmt auch die Zuhörer und Zuschauer.
Ja, sehr, sehr gerne. Genau, also an der Uni Bochum gibt es das sogenannte Sales Management Department. Ursprünglich war das ein klassischer Marketing-Lehrstuhl und das Thema Vertrieb und die Vertriebsforschung sind aber bei den drei Professoren Wieseke, Schmitz, Alavi im Fokus, im Schwerpunkt. Und da muss man vielleicht auch verstehen, in der Wissenschaft ist die Vertriebsforschung, wie es in den Marketing-Journals sozusagen eingeordnet, eine Unterkategorie der Marketingforschung und wird immer richtungsweisender und auch da durch diese Verzahnung zwischen Vertrieb und Marketing, Silo-Denken war da eh gestern, haben die drei Herren sich dann irgendwann dazu entschieden, lasst uns doch ein Sales Management Department ausmachen, einen eigenständigen Master. Und dieser Master ist so aufgebaut, dass er extrem praxisorientiert ist. Das heißt, die Studierenden machen auch Mitfahrten im Außendienst und unter anderem ist es aber auch so, dass Unternehmen mit Fragestellungen an das Department antreten. Das ist extrem wichtig, weil dadurch auch Doktoranden überhaupt Datenzugang bekommen, was dann für die Forschung extrem entscheidend ist. Aber gleichzeitig haben die Studierenden den großen Vorteil, dass sie an Projekten arbeiten, die tatsächlich für Unternehmen relevant sind. Und diese Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis, die hat bei mir dazu geführt, dass ich mich damals nach meinem Studium entschieden habe, diese Möglichkeit, die mir da geboten wurde, der Promotion anzugehen. Und das war nach wie vor die richtige Entscheidung. Das sehr, sehr prägende 4,5 Jahre waren.
Ja, finde ich super, auch diese Verknüpfung mit der Praxis, die super, super wichtig ist, ne? Also ich habe das auch in der Hochschule Bremen, betreue ich da ein Projekt, wo es auch darum geht, dass Wirtschaft mit Wissenschaft zusammengebracht wird, wo Firmen die Möglichkeit haben, für ein Semester lang zu einem Thema ihrer Wahl etwas auszutauschen und im Projekt sozusagen begleitend mit den Studierenden zu einem erfolgreichen Ergebnis zu führen. Und da lernt man einfach so viel mehr, ne? Weil dann wirklich gleich Anwendung stattfindet. Und das ist ja auch, ich glaube, unser beider Ansinn, in die Umsetzung zu kommen, sage ich immer gerne. Ja. Insofern cool, dass es das halt auch für den Vertrieb gibt. Mega.
Ja, und das ist einfach entscheidend, wenn man, also es ist, der Fokus liegt auf dem Vertriebsmanagement. Also es geht nicht darum, klassische operative Vertriebler auszubilden, sondern wirklich Vertriebsmanagement, Sales Excellence Themen anzugehen. Aber dafür ist es einfach wichtig, die Basis zu sehen. Und deshalb sind Mitfahrten im Außendienst beispielsweise eminent wichtig, weil es einfach nicht ausreicht, Themen von oben irgendwie zu bearbeiten, ohne wirklich tief drin zu stecken.
Ja, mega, cool. Und wie kam es dann zu deinem eigentlichen Doktor-Thema?
Ja, das ist ja immer so, wenn man... ich sag mal, wenn man eine Idee hat, dann muss man zuerst ja mal schauen, wurde diese Idee überhaupt schon bearbeitet, was gibt es dazu? Und häufig, oder es sollte in der Regel immer so sein, dass diese Idee sich auch mit einer praxisrelevanten Fragestellung verknüpfen lässt. Und für mich war ein entscheidendes Thema, dass ich mir unbedingt anschauen wollte, wie die Transformation von Unternehmen gelingt, in Sachen neues Business Development, weil, und das ist gerade im B2B, in der Industrie einfach der Fall, dass immer mehr Unternehmen vom klassischen Produkt, standardisierten Produktverkauf hin zum Solution Selling transformieren. Thema Value in Use, also wie schaffe ich es wirklich meinem Kunden einen Nutzen zu verkaufen? Wie kann ich auch einen gewissen Service Share auf Kundenseite schaffen? Da Produkte heutzutage einfach viel zu gläsern sind. Sie lassen sich einfach kopieren. Und somit ist es einfach wichtig für Unternehmen und im Wettbewerb sich abzugrenzen von den anderen, neue Wege zu gehen. Und dieses Thema, dass Solution Selling wichtig ist, gibt es nicht erst seit gestern. Das muss man auch sagen. Also da liegen in der Forschung mit Sicherheit schon 10 Jahre dazwischen. Trotzdem sieht man in der Praxis, dass immer noch sehr viele Unternehmen sehr im Produktgeschäft hängen und nach Auswegen suchen, und zwar händeringend. Und mich hat das dann interessiert, vor allem mir anzuschauen, weil die Forschung sehr weit war in Bezug auf, welche Skills müssen Vertriebsmitarbeitende haben, um erfolgreich zu sein im Solution Selling. Mir anzuschauen, wie kommen die Leute überhaupt dahin? Weil das ist halt so ein Thema. Leider muss man sagen, glaube ich, erst so ein bisschen seit heute und so in unserer modernen Zeit, es hätte schon viel eher der Fall sein müssen, dass das Thema Leadership, aber auch wie unterstützen wir Leute in ihren Tätigkeiten aufgekommen ist. Und da muss man ganz einfach sagen, das war ein Punkt, den die Forschung an der Stelle nicht beantwortet hat. Also wie können wir Leuten helfen, diese Skills umzusetzen und vom Produkt zum Lösungsverkäufer, Verkäuferin zu transformieren. Und das habe ich mir unter anderem angeschaut und wie Leadership in dieser Funktion dann auch moderieren kann. Und das sind dann komplexe Forschungsmodelle, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber das war im Endeffekt so eines der wesentlichen Themen, die ich mir angeschaut habe in meiner Doktorarbeit.
Und was war dann, jetzt bin ich ja gespannt auf deine Essenz, oder wahrscheinlich, ich frage natürlich für die Zuhörer, Zuschauer, ich habe sie ja schon ein bisschen einsehen dürfen, aber was war sozusagen die Kernaus- oder die Kernerkenntnis?
Die Kernerkenntnis ist, dass die Organisation sehr gut aufgestellt sein muss, um diese Wege zu gehen, weil ich habe herausgefunden, dass wenn die Komplexität im Solution Selling steigt, und das ist gerade im B2B-Unternehmen ja der Fall, die Komplexität nimmt so weit zu, dass ich, wenn ich eine digitale Lösung verkaufe, vielleicht einen kompletten Anlagenpark des Kunden verstehen muss, dann steigt auch das Stresslevel der Vertriebsmitarbeitenden. Und das führt am Ende des Tages zu Fluktuationen. Und deshalb habe ich geschaut oder habe das Ergebnis herausgefunden, dass bestimmte Leadership-Komponenten dieses Stresslevel reduzieren können. Mhm. Und somit den Vertriebsmitarbeitenden nicht nur helfen, erfolgreich zu sein, sondern gleichzeitig auch sich selbst dabei helfen, dass die Leute in ihrem Unternehmen bleiben. Und die wesentliche Leadership-Eigenschaft, die dazu führt, ist sogenannte Transformational Leadership, also den Vertriebsmitarbeitenden auch wirklich Vertrauen schenken, für sie da zu sein, offenes Ohr zu haben. Und ja, ich vergleiche das gerne mit so kurze Leine, lange Leine. Der transaktionale Führungsstil wäre dann eher die kurze Leine. Und ja, da ist sehr eindeutig, was da die sinnvollere Variante ist. Und das ist eigentlich auch, wenn man sich das dann nochmal im Detail anschaut, total plausibel dann auch wiederum zu erklären. Denn gerade im Solution Selling, wo es darum geht, meinen Arbeitsalltag selbst zu strukturieren, proaktiv zu sein, auch mal einen vierstündigen Kundentermin vielleicht zu haben, bei dem am Ende des Tages nichts bei rumspringt, das gehört halt dazu. Auch diese Niederlagen gehören dazu. Aber diese Selbstorganisation und auch das Vertrauen in den Mitarbeiter, in die Mitarbeiterin, das ist so das Wesentliche, was geschaffen werden muss durch die Führungskraft, um darauf zu helfen, immer wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Und gerade durch Feedbackgespräche, durch Aufarbeitung von Kundengesprächen schafft man das dann in der Regel auch.
Und welche Rolle spielt dann letztendlich die Persönlichkeit an sich? Ne? Hast du da auch noch Einblick gewonnen? Weil ich meine, es beginnt ja im Grunde alles mit dem Menschen und seiner Persönlichkeitsstruktur und seinen Fähigkeiten, seinen Skills. Ja. Und Leadership kann natürlich auch ein bisschen, also kann natürlich was bewegen und prägt etc. und kann ja auch Potenziale hervorholen und weiterentwickeln gemeinsam. Aber it starts with the human.
Ganz klar. Und das ist einfach, glaube ich, der mitentscheidende Punkt, dass heutzutage ohne Proaktivität das nicht mehr möglich ist, erfolgreich zu sein. Denn wenn du wartest auf Aufgaben, wenn du wartest darauf, was zu tun ist, dann hindert dich das, weil du viel, viel schneller bist, wenn du Eigeninteresse hast, Dinge voranzubringen. Und ich glaube, dieses sich ranholen der Aufgaben und auch so ein bisschen Unternehmer im Unternehmen zu werden. Das ist auch etwas, was vielleicht ein bisschen plakativ klingt, weil man es auch an jeder Ecke hört, aber tatsächlich ist es halt auch Fakt. Das führt am Ende des Tages zum Erfolg. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass es ganz klar ist, dass es halt auch Leute gibt, die das nicht in der Form können und die sollten nicht fallen gelassen werden oder sofort als schlecht abgestempelt werden, sondern gerade dieser Begriff des Team-Sellings nimmt halt extrem zu und der Austausch untereinander, die internen Feedbackrunden, was lief bei mir gut, was lief bei mir schlecht, das bringt einfach einen entscheidenden Mehrwert. Das ist auch etwas, was wir bei uns in der Organisation jetzt so durchführen bei Rewire, dass wir auch wirklich über Highlights sprechen, aber auch über Lowlights, die es halt auch gibt. Also und das ist total wichtig, dass es die gibt, weil wenn man drüber spricht und berichtet, welche Erfahrungen man in der Woche damit gemacht hat, dann macht sie der andere in der nächsten Woche vielleicht nicht.
Und dazu fällt mir aber auch ein, ich sag mal, die Frage ist ja auch, was man als Highlight und Lowlight irgendwie auch definiert, ne? Also ja, klassisch aus diesem klassischen Vertrieb ist es natürlich so, dass Umsatz zählt und dass, wenn ich ein 4-Stunden-Gespräch hatte, natürlich ganz gerne auch einen Auftrag dabei generieren würde. Aber es hat natürlich auch letztendlich positive Seiten insofern, als dass ich ja grundsätzlich lerne, grundsätzlich eine Beziehung aufgebaut habe und gerade im Bereich Solution Selling ja es auch, I love it, sozusagen um den ganzheitlichen Ansatz geht. Ich möchte eine Lösung für meinen Kunden. Und wenn sie nicht heute da ist, dann ist sie vielleicht irgendwie morgen da, weil wir uns als Produkt oder als Unternehmen weiterentwickelt haben und dann irgendwie etwas geschaffen haben, was dann doch irgendwie einen Fit gibt und dann nicht heute, sondern vielleicht in einem halben Jahr, ne?
Ja, tatsächlich. So ist es. Und im Idealfall ist es halt so, dass du ein gut funktionierendes Bestandsgeschäft halt drumherum hast, um auch diesen Weg überhaupt gehen zu können. Das ist etwas, was ich auch in meiner Doktorarbeit fokussiert habe, weil ein weiteres Paper, was ich geschrieben habe, dann eher fokussiert hat, ja, okay, jetzt haben wir schöne Ergebnisse, es muss Solutions-Spezialisten geben, manche sollen Produkte verkaufen, manche Lösungen. Das geht aber im deutschen Mittelstand eigentlich nicht, weil da müssen Leute beides können und zwischen verschiedenen Verkaufsansätzen auch hin und her switchen können. Und eben da ist es halt wichtig, dass man überhaupt solche Wege gehen kann. Und das funktioniert halt nur, wenn in erster Linie das Bestandsgeschäft läuft. Das muss man halt auch klar sagen. Und, es geht ja nicht, dass man sagt, von heute auf morgen, wir verkaufen jetzt die digitale Lösung der Zukunft, die alles verändert, sondern da spielt ja auch das Thema Entwicklung dann eine entscheidende Rolle. Und dann sind wir auch an dem Punkt Austausch der Abteilung. Also Vertriebsmanagement ist heute, glaube ich, viel mehr oder viel weniger lediglich auch da wieder so ein Silo-Gedanken zu haben und über seine eigenen Kompetenzen und auch Strategien nur nachzudenken innerhalb der Abteilung, sondern innerhalb der Organisation. Weil am Ende des Tages geht es gerade im B2B nur mit der Entwicklung gemeinsam und aber auch mit dem Einkauf gemeinsam und allem drumherum. Und deshalb ist das, glaube ich, entscheidend für den Erfolg von Geschäftsmodellen.
Und hast du da auch nochmal differenziert, weil ich empfinde, je komplexer das Produkt, / auch je breiter ein Unternehmen aufgestellt ist, also sagen wir mal klassisch eine Digitalisierungsagentur, ja, die eigentlich im Grunde den Bedarf aufnimmt, genau nachfragen darf, was genau die Herausforderung ist, um dann auch die Lösung anzubieten, ist ja eine ganz andere Nummer, als wenn ich irgendwie, ich sage jetzt mal 10 verschiedene Produkte habe. Obwohl, ja, also ich sag mal handfeste oder zum Angreifen, zum Anfassen, als wenn ich irgendwie eine Beratung zum Beispiel habe, das ist dann auch ein ziemlicher Unterschied in der Komplexität Solutions anzubieten. Wird das auch noch berücksichtigt, also in deinen Gedanken oder was sind deine Gedanken dazu?
Ja, also das ist, glaube ich, wenn wir jetzt mal wieder dieses Beispiel produzierender Mittelstand, in dem ich ja auch tätig bin, den ich einfach einfach so gerne habe, weil er so facettenreich ist. Da ist es, glaube ich, schon ein extremer Vorteil, wenn du ein Produkt hast, mit dem die Leute eine gewisse Verbindung schon haben. Also die Leute und deine Kunden eine gewisse Verbindung haben und du eine Lösung drumherum schaffen kannst, weil du ein ganz anderes Verständnis dann auch dafür bekommst, was deine Lösung eigentlich kann. Wenn du hingegen eine digitale Agentur hast, die eine digitale Software anbietet, ist es, glaube ich, in der Komplexität nochmal schwieriger, weil du von null anfängst. Also du musst, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, die richtigen Fragen stellen. Das betrifft beide Bereiche, sowohl die ein bestehendes Produktgeschäft mit einem klar definierten Kundenstamm haben, als auch diejenigen, die eine komplette Neukundenakquise vornehmen müssen, weil sie jetzt mit einer Softwarelösung in die Ecke kommen. Die richtigen Fragen zu stellen, das ist so das, was ich jeden Tag eigentlich versuche, für mich auch immer wieder anzuwenden und da immer selbst sich zu challengen, ob man das getan hat, auch den Schritt voranzukommen.
Und ich glaube, was ich da ergänzen würde, und das geht damit einher, aber dieses, ich spreche gerne von diesem wahrhaftigen Interesse und dieser gesunden Neugierde, wirklich verstehen zu wollen, ne? Und nicht gleich irgendwie bei den ersten 3 Sätzen schon meinen zu wissen, was es denn ist und wie die Uhren ticken. Ich glaube, dieses wirkliche, wahrhaftige Verstehen wollen ist einfach mega wichtig. Weil es sowohl einen selber antriggert, als auch mein Gegenüber, sprich auch Kunde, der dann auch nochmal ins andere Denken kommt. So erlebe ich das halt oftmals auch im Vertrieb.
Auf jeden Fall. Also genau, um ein Beispiel zu nennen, ich glaube, es macht einen Unterschied, ob du den Kunden anrufst und sagst, wir haben hier das Produkt, möchtest du es haben? Und der Kunde antwortet mit schick mir mal einen Preis und leg auf. Oder aber du fragst, was müsste unser Produkt können, damit du es kaufst? Mhm. Und dieses wer fragt, der führt, das ist so etwas, was ich auch in meiner Uni-Veranstaltung immer gerne den Studierenden mit auf den Weg gebe beim Thema Verhandeln. Wer fragt, der führt, ist, glaube ich, in allen Lebensbereichen der richtige Weg.
Ja, und witzig, ne? Also so ein so langes Konzept, was schon so lange existiert, immer noch seine Gültigkeit hat.
Ja, da muss man aber vielleicht auch tatsächlich sagen, Claudia, ich glaube, das ist gerade generell ein Thema in unserer Gesellschaft. Also wenn man sich gegenseitig Fragen stellt, dann kommt halt ein Gespräch zustande. Wenn ich aber der Meinung bin, ich weiß alles besser als der andere, die andere, dann führt das sehr schnell dazu, dass Kommunikation nicht möglich ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen übertragbar und ein bisschen auch ein Spiegelbild gerade unserer gesellschaftlichen, politischen Lage, die es auch gerade gibt.
Du hast schon erwähnt, WeWire, das ist sozusagen der Geschäftsbereich, in dem du arbeitest bei der Coroplast Group. Da bist du ja auch relativ frisch, also 10 Monate, glaube ich, dabei. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie kam es eigentlich dazu, für die vielleicht auch gerade aus dem Studium kommen und zuhören, wie ergibt sich dann sowas? Und natürlich dann das Business auch nochmal verstehen, beziehungsweise halt auch deine Aufgabe, weil die bestimmt auch nochmal ganz spannend ist, auch in Bezug auf das, was du, woher du kommst. Also sprich, wie ergab sich das, wäre die erste Frage.
Das ergab sich in der Form, dass wir im Sales Management Department, in dem ich promoviert habe, haben wir so einen Sales Excellence Circle geschaffen mit Partnerunternehmen, die zum festen Kreis gehören, deren Fragestellungen in sehr vielen Veranstaltungen dann auch behandelt werden. Und da sind die großen Global Player drin, Hidden Champions unterschiedlicher Branchen. Und die Coroplast Group, die hat mich da schon immer sehr fasziniert, weil sie einfach produzierendes Gewerbe darstellt und ja auch eine sehr, sehr, sehr prägende Vorreiterrolle hat in Sachen Mitarbeiterzufriedenheit. Und deshalb habe ich damals den Kontakt so ein bisschen auch zum Unternehmen intensiviert und dann bot sich die Gelegenheit im Geschäftsbereich WeWire und das fand ich super, dass da die Möglichkeit geschaffen wurde für so eine neu geschaffene Stabstelle, Vertriebsplanung und Strategie, weil man einfach in der Geschäftsbereichsleitung da auch erkannt hat, dass durch die operativen Ressourcen und durch das starke Bestandsgeschäft da einfach auch jetzt die Notwendigkeit da ist, dass sich jemand um strategische Dinge kümmert und gerade auch in Bezug auf Business Development. Wir haben hervorragendes Innovation Management. Mit der Kollegin arbeite ich sehr eng zusammen und ja, da entsteht gerade ganz viel und es macht total Spaß.
Und vielleicht nochmal für die Zuhörer, Zuschauer, die Adlerperspektive. Also was macht die Coroplast Group und was dann speziell auch WeWire?
Coroplast kennt man sehr oder setzt es sehr häufig in Verbindung mit technischen Klebebändern. Also das, was so für uns das Tesafilm vielleicht ist, ist für den Elektriker dann eher das Coroplast. Und wir haben 3 Geschäftsbereiche. Das ist einmal Coroplast Tape, dann Coroflex, die metabare Kabel fertigen, und wir bei WeWire. Wir fertigen Leitungssätze vorwiegend wir sind im Automotive tätig und bei den großen OEMs, jetzt auch in den USA, fertigen wir vorwiegend ABS und die ABS-Leitungssätze und sowie das Rathausverkabelung. Eine unserer Kernkompetenzen, da sind wir wahnsinnig stark in der Entwicklung und macht der Bereich WeWire.
Und wenn ich richtig informiert bin, auch schon ein traditionelles Unternehmen, 1928, glaube ich, gegründet und eben auch 7.000 Mitarbeiter insgesamt international.
Und genau, es ist ein hundertprozentiges Familienunternehmen und dadurch hat man tatsächlich auch oftmals sehr kurze Wege bei uns im Geschäftsbereich, weil wir sehr vertankt miteinander arbeiten.
Ja, schön. Und ihr sitzt in Wuppertal, ne?
Genau.
Okay, und das Sales Planning, was ist da deine Hauptaufgabe und bei der Strategy, was ist dein Kerngebiet gerade?
Also zur Vertriebsplanung, da gehören natürlich die sowohl Analyse vom Bestands, aber auch vom Potenzialgeschäft. Das ist so etwas, was wir in den letzten Monaten stark fokussiert haben. Also, denn mit mir zusammen hat auch mein Vorgesetzter Global Head of Sales, der Illicals, angefangen und wir haben in der Richtung viel bewegt, interne Vertriebsprozesse zu verbessern und gleichzeitig aber auch in Sachen Geschäftsmodellentwicklung. Wir wollen jetzt auch einen neuen Markt der E-Mobilität. Da waren wir rein und insofern ist da gerade sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Themen, die da zusammenkommen und die großen Spaß machen, weil man hat sich so viele Themen auf den Schreibtisch geholt, wie das halt immer so ist. Und dann kann man in unterschiedliche Richtungen auch loswenden. Also sowohl intern gerade passiert ganz viel, ganz tollen Team, als auch und dann tatsächlich in Sachen Geschäftsmodellentwicklung, strategische Orientierung, wie wollen wir auf Neukunden zugehen im neuen Markt.
Und wie, gab es da eine Stelle schon vorher oder ist die neu geschaffen?
Die gab es vorher in der Form noch nicht.
Ah ja, okay. Das heißt, da hast du auch so ein bisschen Pionierarbeit. Mhm. Ja, wie schön. Und was ist so, ich meine, gut, jetzt will ich gar nicht, darf man gar nicht vielleicht zu viele Internas, aber was gibt es sozusagen für Erkenntnisse? Weil du kommst ja jetzt im Grunde von, ich sag mal, Sales Management, Hochschule oder Uni vielmehr, hin zu Praxis. Das ist ja dann auch nochmal ein spannender Prozess, oder?
Ja, ich bin, also auf jeden Fall, ich bin da sehr demütig auch rangegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gehofft, dass man all das, was man so mitbringt, direkt anwenden kann, aber um ehrlich zu sein, weiß man das vorher nicht. Und das ist echt super, dass du dieser Werkzeugkasten, den man sich selbst auch in diesen Jahren der Promotion erarbeitet hat, dass man den wirklich anwenden kann in der Praxis und dass man auch Fortschritte und Erfolge sieht. Und das ist das Schönste. So macht halt dann Arbeiten auch am Ende des Tages natürlich Spaß. Und das liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass wir halt nicht der klassische Universitätslehrstuhl sind. Also ich glaube, wenn ich da an meinem Schreibtisch 4 Jahre gesessen hätte und hätte irgendein Buch geschrieben, dann wäre das was anderes, als wenn ich 4 Jahre damit verbracht hätte, wirklich Praxisprojekte zu begleiten und mit Top-Führungskräften an Projekten zu arbeiten, Datenanalysen zu führen und nebenbei quasi drumherum sozusagen steht dann am Ende des Tages die Doktorarbeit. Und das ist, wie ich eingangs schon gesagt hatte, war das für mich einfach der komplett richtige Schritt. Man hat sicherlich 4 Jahre auch auf vieles verzichtet. Es war eine sehr, sehr harte Zeit, aber ich würde es jederzeit wieder machen.
Cool. Und was würdest du sagen, ist, was war sozusagen, gab es was eine neue Erkenntnis? Weil ich meine, hast du recht, also ihr seid ja sehr praxisnah, insofern gibt es da wahrscheinlich vielleicht gar nicht so die große Epiphanie, aber vielleicht gibt es ja trotzdem irgendwas, wo du sagst, Mensch, hätte ich jetzt irgendwie anders gedacht oder hat sich voll erfüllt, irgendwelche Erkenntnisse im Bereich Vertrieb, wo die vielleicht auch spannend sein können in Bezug auf Erkenntnisse für die Zuhörer, Zuschauer?
Also tatsächlich ist da meine Erwartung total erfüllt worden, weil ich weil ich in ein Arbeitsumfeld gekommen bin, das auch total Lust auch auf mich hatte. Das muss man halt, das kommt halt auch dazu. Das Glück muss man halt auch haben, weil das Schlimmste, was mir hätte passieren können, wäre, wenn jemand gesagt hätte, da kommt jetzt der Doktor von der Uni und der meint, er könnte hier morgen alles verändern. Darum ging es mir nie. Ich wollte wirklich in ein Team reinschnuppern und gleichzeitig extrem viel lernen. Also ich meine, ich bin jetzt in der Automotive-Branche, ich kannte alle B2B-Branchen so ein bisschen und war in dem einen oder anderen halt sehr stark dann drin durch Projekte. Aber im Automotive hatte ich einfach vorab keine Erfahrung. Und da geht es jeden Tag darum, halt auch da von den Besten zu lernen. Und das war mir extrem wichtig als Arbeiterkind.
Ja, und das ist ein schönes Motto. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon also ist eine wichtige Erkenntnis, weil ich glaube, oftmals kommt man rein und traut sich vielleicht auch nicht zu fragen oder zu lernen, weil man glaubt, man müsste irgendwie ganz viel mitbringen. Man bringt ja schon viel mit, aber es ist einfach so eine Kombination aus viel mitbringen und eben halt zu verstehen, ne? Wie es halt vor Ort tickt und wer welche Stärken letztendlich auch hat. Wer welche Kompetenzen hat, um das dann letztendlich gemeinsam zu synchronisieren.
Ja, mega.
Und weil wir ja in einem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, gibt es denn irgendwie einen Vertriebshack, den du teilen wollen würdest? Das ist ja sozusagen eine Standardfrage, die ich an alle stelle. Da bin ich ganz gespannt auf deine.
Also ja, den habe ich eigentlich schon angesprochen, aber das ist ein wesentlicher Hack, den ich für mich einfach pflege. Versuche immer die richtigen Fragen zu stellen. Und ich glaube, das ist im Vertrieb einfach das, worum es geht. Das ist das Wesentliche, um daraus wieder zu melden.
Und ich glaube, das ist auch insofern sehr wichtig zu benennen, weil es interessanterweise, trotz dass wir das alle wissen, gerne auch nicht unbedingt so umgesetzt wird, weil man doch sehr stark seine eigene Agenda hat und möchte auch irgendwo zum Ziel kommen und mindestens sein Portfolio vorgestellt haben und da am liebsten ganz schnell hin, damit der Abschluss irgendwie sozusagen auch schnell passiert. Aber der passiert ja eher dann, wenn ich erstmal Fragen stelle, den mein Gegenüber einfach öffne mit der Fragestellung, mit dem wahren Interesse, weil ich dann halt auch das Gefühl vermittle und nicht nur das Gefühl, sondern eben halt auch sehe, Mensch, da hat jemand ein wahres Interesse halt auch an meiner Lösung und nicht nur an der Lösung des Verkäufers. Ne?
Das ist tatsächlich auch was, also das war etwas, was mir total wichtig war, dass mein Arbeitgeber mir ermöglicht, das sind immer nur so 5 Tage im Semester als Nebentätigkeit, meine Uni-Veranstaltung weiter zu begleiten, was dann halt auch wiederum dann die Vorteile schafft. Wir haben jetzt auch einen Werkstudenten wieder für uns gefunden darüber, aber das ist tatsächlich da auch mal so ein Punkt im Verhandlungsmanagement, also es ist ein sehr interaktives Seminar, wir verbinden auch da die Theorie mit der Praxis. Wir werfen also die Studis erst ins kalte Wasser. Da geht es um Kommunikationsübungen an Tag 1. Und dann anschließend steigern wir die Komplexität im Verhandeln. Also es sind dann sehr klassische Cases. Es geht um, das will ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil das immer wieder eine Überraschung auch für die Studis dann ist, wenn sie die Cases sehen. Aber es geht eher auch am Anfang um klassischen B2C-Verkauf, Kauf. Und dann siehst du, werden immer die gleichen Fehler gemacht. Also es wird gar nicht gefragt, wann man das Produkt haben möchte, sondern die Verkäuferrolle sagt eigentlich immer die ganze Zeit, was dieses Produkt denn Tolles kann und wie schön es denn ist, anstatt Fragen zu stellen. Und dann kommen wir immer über die Theorie wieder rein in die Übung und versuchen sozusagen einmal auch mit Hilfe von Videoaufnahmen zu zeigen, welche Fehler wurden gemacht. Was kann jetzt die Theorie dazu beitragen, diese Fehler zu vermeiden? Und dann springen wir direkt wieder rein und versuchen uns anzuschauen, ob das geholfen hat und analysieren halt so und steigern die Komplexität. Und das macht einfach extrem großen Spaß. Aber da siehst du halt auch immer wieder dieses, wenn du am Ende da hinkommst, dass du die richtigen Fragen stellst, bekommst du halt die Infos, Informationsasymmetrie baut sich ab und du hast halt wieder, das Machtverhältnis dann in der Verhandlung auf deiner Seite. Und das ist etwas, was großen Spaß macht, weil man lernt in jedem Semester auch wieder von den Studis.
Wir haben im Eingangsgespräch, hattest du auch schon das Thema Kommunikation erwähnt, was mich ja gefreut hat. Da will ich ja noch ein bisschen kleine Schleichwerbung machen. Hast mein Mutmacher-Workbook angelesen zumindest und für authentischen Vertrieb. Und da ist es all about halt Communication und auch der Wortwahl und des Bewusstseins dafür, wie ich eigentlich kommuniziere und wie sehr ich das letztendlich auch in den Händen habe, mit dem entsprechenden Wording halt auch eine Atmosphäre zu schaffen oder dahin zu kommen, wo ich letztendlich auch, wo man gemeinsam hinkommen sollte. Ne?
Ja, das hat mir gut gefallen, vor allem, weil du halt auch auf diesen schon eben angesprochenen abteilungsübergreifenden Austausch eingehst. Und das ist, glaube ich, heute für jedes Business entscheidend, dass der da ist. Sonst macht jeder irgendwie seinen eigenen Kram und hindert dann am Ende des Tages auch die Entwicklung der Organisation.
Ja. Ja, und hat ja keiner so wirklich auf der Agenda, ne, bis auf vielleicht irgendwie Management, wenn sie dann ein Auge dafür haben oder wenn sie dann ein Bewusstsein dafür haben. Und deswegen ist es einfach so super wichtig, eben auch abteilungsübergreifend, ich sag mal, zumindest zu gucken, wo sind hier auch gegenseitige Punkte und Themen, wo wir uns gegenseitig unterstützen können, und nicht eben gegeneinander arbeiten. Das ist einfach mega wichtig. Also diese Vernetzung im Unternehmen letztendlich, ne?
Ja.
Ja, sehr schön. Ich sehe schon, wir sind schon ein wenig drüber, aber es ist irgendwie halt so spannend, weil ich finde es ja ganz großartig, dass ich da mit jemandem auch mal exzeptionell oder eigentlich meine Premiere mit jemandem mich austausche, der Sales Management studiert hat.
Das ist tatsächlich, das muss ich leider korrigieren. Ich habe eben am Sales Management Department promoviert. Als ich aber studiert habe, war der Studiengang noch nicht in der Form geschaffen. Also die Module des Departments waren eingegliedert in den klassischen BWL-VWL-Master. Das heißt, ich habe quasi die Lehrinhalte schon gehabt, aber der Studiengang, den gab es damals noch nicht, als ich studiert habe, sondern das war dann noch der klassische BWL-VWL. Den kann man heute auch immer noch studieren und die Module des Departments belegen. Mhm. Aber es gibt darüber hinaus halt auch die Möglichkeit zu sagen, ich bin nur in diese Module Sales rein und bewerbe mich für den Sales Management Master. Das ist dann immer eine recht kleine Gruppe. Das sind immer so um die 15 Studierende pro Semester. Und die Kurse werden dann auch aufgefüllt am Ende des Tages durch dann die klassischen BWL-VWLer, bei denen in Bochum, da fangen im Bachelor fangen so 700 Leute, glaube ich, an. Von denen gehen dann, glaube ich, am Ende dann mal irgendwie 150, 200 in den Master und so.
Ja, aber schön, danke für die Klarstellung nochmal.
Muss ja richtig bleiben. Ja.
Wer weiß, wer das alles sieht und hört. Marvin, das war mir eine Freude. Vielen, vielen Dank für den Austausch. Ich freue mich, weiterhin mit dir im Austausch zu sein und sage herzlichen Dank für all die Insights. Ich wünsche dir auch weiterhin so viel Freude in deiner Position und das mit dem Willkommen heißen. Das kann auch nicht jeder sagen. Insofern ist es toll, wenn da eine neue Stelle auch so angenommen wird. Insofern freue ich mich total für dich und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg.
Vielen lieben Dank.
Und dann sage ich auf bald.
Bis dann. Mach's gut. Ciao.